Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge hört ihr einen Live-Mitschnitt vom Badeschiff in Wien, wo Ende Jänner die Podiumsdiskussion Irreguläre Migration, zeitgenössisches Phänomen oder politischer Kampfbegriff stattfand. Eingeladen dazu hat die Asylkoordination Österreich und moderiert wurde die Veranstaltung von ihrem Sprecher, dem Asylrechtsexperten Lukas Gallertner-Gerz. Mit mir am Podium war Shora Hashemi, sie ist Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich und aufmerksamen HörerInnen dieses Podcasts ist sie ja schon aus einer unserer früheren Folgen bekannt. Wir sprechen in dieser Podiumsdiskussion über Begrifflichkeiten von illegal bis irregulär, über unzureichende Datenlage zu irregulär aufhältigen Migrantinnen und Migranten in Österreich und wie man mit dem oft hyperventilierenden politischen Diskurs zu diesem Thema umgehen soll. Und der Live-Situation geschuldet ist es manchmal ein bisschen herausfordernd, was die Tonqualität betrifft. Ihr werdet auch einige Hintergrundgeräusche hören, aber vielleicht hilft das ja, dass man sich direkt in die Szenerie des wunderschönen Badeschiffs in Wien zurückversetzt fühlt.
Liebe Judith, irreguläre Migration, illegale Migration, unerbitternde Einreise in deiner Arbeit, eben gerade im Bereich der Migrationsforschung, mit welchem Begriff arbeitest du oder was beschreibt eigentlich diese Begriffe in der Realität?
Also zuerst mal hallo auch von meiner Seite und Gratulation zum Jubiläum. Ich glaube, das ist angebracht. Ne?
Yes.
Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist gar nicht so leicht, einen Podcast über viele, viele Folgen hinweg zu betreiben. Insofern finde ich schön, dass gerade dieses manchmal ein bisschen sperrige Thema Asyl und Migration auch auf viel Interesse stößt. Ich beginne jetzt vielleicht ein bisschen, es wirkt trocken, wenn ich sage, ich beginne mit meiner Einführungsfolie aus der Einführungsvorlesung, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mal kurz zu skizzieren, worüber wir sprechen, wie du richtig sagst. Und wir unterscheiden in der Migrationsforschung grob gesagt zwei große Gruppen Migration. Und Migration ist wirklich in der Forschung der absolut neutrale Überbegriff. Ja. Der beinhaltet sowohl reguläre, freiwillige Formen der Migration, ganz, ganz wichtig das Thema Arbeitsmigration. Der allergrößte Anteil der Migration nach Europa findet regulär vor allem als Arbeitsmigration und als Familienmigration statt. Und dann die andere Säule ist die unfreiwillige Formen der Migration, muss man sagen. Da haben wir in der Forschung ein ganzes Potpourri an Begriffen, die sich etabliert haben und die manchmal auch als Synonyme verwendet werden, aber natürlich nicht ganz exakt gleichbedeutend sind. Wir sprechen häufig auch von Zwangsmigration, von Gewaltmigration oder auch, und das ist sehr stark im Policy-Bereich und auch im politischen Bereich, irreguläre Migration bis hin zu dem Begriff, unter Anführungszeichen, illegale Migration oder auch illegalisierte Migration, also Migration, die illegal gemacht wird, weil eben die etwa nationalstaatliche Gesetzgebung für diese Form der Zuwanderung keine entsprechenden legalen Wege vorsieht. Also man sieht schon, das Ganze ist ein bisschen schwierig zu durchdringen und ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die wir uns anschauen müssen. Das eine ist einmal ganz generell, was sind die Vorgaben nationalstaatlicher Ebene, natürlich mit Blick auf Europa ganz stark auch Möglichkeiten der regulären Zuwanderung auf europäischer Ebene. Und dann aber dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass natürlich Begriffe, und das wissen wir nicht nur aus der linguistischen Forschung, nie neutral sind, sondern immer auch Bilder im Kopf erzeugen. Und daran richtet sich auch ganz stark die Kritik, nicht nur, möchte ich sagen, aus flüchtlingsaktivistischen Kreisen kommen, sondern auch aus der Wissenschaft kommen, dass man mit einem Begriff wie illegale Migration, wenn überhaupt, sehr vorsichtig umgehen sollte, weil dadurch eine kriminelle Handlung unterstellt wird, gleichwohl es, und das wissen ja, ich glaube, hier Versammelte nur allzu gut, es für die Möglichkeit, Asyl in Österreich anzusuchen, im Grunde keine andere Möglichkeit gibt, zuerst einmal die Grenzen nach Österreich hinein illegal unter Anführungszeichen zu passieren. Da sind wir eh schon im Kern dessen, was ich als Asylparadox immer bezeichne. Die Tatsache, und das ist jetzt wirklich auf die Spitze getrieben, damit man sich vor Augen führt, wie widersprüchlich das System eigentlich ist, dass Geflüchtete zuerst einmal Recht brechen müssen, Grenzen auf österreichisches Territorium hinein illegal passieren, unter Anführungszeichen, um dann erst auf europäischen Grund und Boden, auf österreichischen Grund und Boden konkret diesen Asylantrag stellen zu können. Die einzige Form der legalen Zuwanderung über die humanitäre Schiene wäre die Familienzusammenführung, wo das nicht notwendig ist, wo ich aber bereits eine Person im Aufnahmeland, konkret in Österreich, brauche, mit der ich in einem kernfamiliären Verhältnis stehe. Und dieses Asylparadox führt dann vor allem aber auch zur Tatsache, dass Geflüchteten genau diese Tatsache der Irregularität wieder zu Lasten gelegt werden kann. Und da finde ich schon einen hilfreichen Begriff, muss ich sagen, weil es ja verdeutlicht, die Irregularität ist ja nicht nur eine Herausforderung für das Aufnahmeland, so diskutieren es wir meistens mit der Brille, sondern was heißt denn irregulärer Weg nach Europa für einen Geflüchteten, nicht? Also das ist natürlich wesentlich gefährlicher, teurer und so weiter, als wenn man in Damaskus ins Flugzeug steigen könnte, hier aussteigen könnte und einfach legal einreisen. Ich finde, dieses irregulär kann schon auch einen produktiven Wert haben, um zu verdeutlichen, welches massive Risiko, welche massiven Herausforderungen ein einzelner Geflüchteter auf sich nimmt, um diesen Weg zu tun. Ja. Gleichzeitig natürlich schwingt immer so ein bisschen mit, das, was die Person tut, ist nicht so ganz legitim, ist nicht so ganz okay. Ne. Das ist ja auch so, selbst bei irregulär, auch wenn es nicht so stark ist wie illegal. Und ich führe gerade für ein neues Projekt, das unter dem Titel Gewalt und Grenzen läuft. Ich beschäftige mich auch sehr gern mit den leichten Themen, wie du weißt, Gewalt und Grenzen. Und da führe ich gerade Interviews durch mit unterschiedlichen Ebenen, wie ich es nenne, der Aufnahmegesellschaft, bewusst der Aufnahmegesellschaft. Und ich bin der Meinung, das, was an den Grenzen passiert, hat nicht nur massive Auswirkungen auf Geflüchtete, sondern auch, ich verwende jetzt bewusst diesen binären Begriff, auch auf uns, ja, die wir nicht über die Grenzen kommen mussten. Ja. Da bleibt die Gesellschaft im Inneren nicht unberührt davon, was an den Grenzen anderen Menschen angetan wird. Und da habe ich Interviews geführt mit Grundwehrdienern an der Grenze, mit Grenzpolizei, mit Menschen, die in Justizhaftanstalten mit dem hohen Schlepperaufkommen befasst sind, aber auch mit Asylanwälten tatsächlich. Und da haben viele gesagt, wisst ihr, das Problem bei dem allen ist, der Flüchtling kommt mit einem Stigma, einem Stempel, nämlich der Stempel ist dieser illegale, irreguläre Grenzübertritt. Und alles, was wir das ganze Verfahren hindurch, meistens über mehrere Distanzen auch versuchen zu tun, ist, diesen Makel wieder wegzukriegen. Man muss gegen diesen Makel argumentieren und irgendwann dahin kommen zu sagen, der Grenzübertritt war doch legitim, weil ich habe Anspruch auf Schutz, ob das jetzt Asyl ist, subsidiärer Schutz etc. Und das ist eigentlich für manche gar nicht da möglich, weil es einfach mit so viel Ressourceneinsatz einhergeht, auch persönlich gesprochen. Und vor allem wird einem alles, was man in diesem ersten Moment des Grenzübertritts, wenn man dann aufgegriffen wird von der Grenzpolizei, was man da in dieser Erstbefragung vielleicht im ersten Moment des Schocks von sich gibt, sehr oft wird einem das noch einmal zu Lasten gelegt. Ja. Und ich glaube, daran sieht man, welche weitreichenden Folgen diese Irregularität des Grenzübertritts hat. Wie gesagt, aus meiner Sicht tatsächlich für beide Seiten.
Ja, vielen Dank. Ich möchte gleich das aufgreifen, eben mit diesem Menschenrecht auf Asyl. Schora, Amnesty ist wohl eine der renommiertesten Menschenrechtsorganisationen, die sich ja für die Gewährleistung dieser Menschenrechte einsetzt. Einerseits natürlich in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, andererseits auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention haben wir es drinnen. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben wir auch dieses Recht auf Asyl drinnen. Das ist ja ein Recht, also die ganzen Menschenrechte sind ja sehr oft auch Ansprüche gegen den Staat, also Gewährleistung oder Abwehrrechte gegen den Staat. Und wenn man jetzt sagt, Asyl ist eigentlich ein Recht gegen den, oder dass die Einzelnen, die Individuen haben, wie kann es dann eigentlich dazu kommen, dass die irreguläre Migration, also diese Einreise, was die Judith gerade beschrieben hat, dieses Rechtbrechen notwendig sein kann, um zum Menschenrecht zu kommen?
Also Artikel 31 der Genfer Flüchtlingskonvention sagt das ja auch ganz klar, dass dieses Rechtbrechen legitim ist und dass man das in Kauf nimmt, dass das strafaufschiebend auch wirkt für die, die dann tatsächlich verfolgt werden aus politischen Gründen, aus rassischen Gründen, wie es in der GfK heißt, aus religiösen Gründen und so weiter. Also wir würden das so argumentieren und auch so ableiten. Und insgesamt ist das Recht auf Asyl, weil du vorhin auch in deiner Einleitung gefragt hast, wie wichtig das in unserer Arbeit ist. Das würde ich gern kurz skizzieren, weil das, glaube ich, vielen gar nicht so klar ist, dass wir als Menschenrechtsorganisation, wir sind ja bekannt eher für politische Gefangene, für Gewissensgefangene weltweit. Aber in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren ist gerade dieser Einsatz im Bereich Asyl, Migration, Flucht auch für uns als sehr breit aufgestellte Menschenrechtsorganisation immer wichtiger geworden. Wir haben vor einigen Jahren unsere Policy auch dahingehend geändert, dass wir mittlerweile nicht mehr nur außerhalb des eigenen Landes arbeiten, sondern auch innerhalb und gerade in Österreich, wir wissen das alle, innenpolitisch ganz wichtiges Thema, das ganze Jahr hindurch, jetzt vor Wahlen natürlich speziell Migration, Asyl, Flucht. Also das sind Themen, das Menschenrecht auf Asyl, aber auch die Menschenrechte von Migranten, selbst von illegalen Migranten, um auch dieses böse Wort einmal zu verwenden, sind uns auch ein Anliegen. Auch diese Menschen haben Rechte und darauf schauen wir. Also das ganze Themenkomplex hat für uns enorm zugenommen an Arbeit in den letzten Jahren. Um vielleicht jetzt 2 ganz aktuelle Themenbereiche da auch zu nennen, das ist vielleicht für das Publikum auch ganz interessant. Vor Weihnachten wurde ja dieses gemeinsame europäische Asylsystem, da ist eine politische Einigung erfolgt, das wird jetzt noch auf technischer Ebene verhandelt. Das ist zum Beispiel etwas, das wir uns jetzt als Amnesty International sehr genau anschauen. Das hätten wir vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht so gemacht. Mittlerweile schauen wir uns diese Dinge genau an, schreiben Stellungnahmen, versuchen da auch mit Advocacy Arbeit entgegenzuwirken. Das geht jetzt nicht in eine Richtung, die uns gefällt. Oder jetzt ganz aktuell, wir haben gestern einen Bericht dazu herausgegeben, Italien und Albanien. Italien möchte in Albanien 2 Auffanglager errichten, dort ab jetzt dann auch, also künftig auch Asylverfahren durchführen. Auch eine spannende Geschichte, das sollen Asylverfahren sein mit italienischer Jurisdiktion, also nicht komplett ausgelagert. Also das sind alles Themen, die wir uns anschauen, die natürlich nicht nur die irreguläre Migration betreffen, sondern tatsächlich einfach auch Flucht und Asyl. Aber der Themenkomplex wird immer wichtiger, immer brisanter für uns, immer politischer. Wir sind ja eine überparteiliche Organisation und es ist dann gerade bei dem Bereich auch oft schwierig, da unpolitisch zu sein.
Und genau das ist der Punkt. Also du hast es sehr schön jetzt die rechtliche Komponente da reingebracht, finde ich. Und gleichzeitig ist es ja ganz wichtig, gerade für Amnesty oder für uns alle in der Öffentlichkeit auch, die Verbindung mit der Kommunikation. Wie ist das zum Beispiel mit, wenn du sagst, man setzt sich auch ein für die Rechte von illegalen Menschen. Ich sage jetzt einmal ganz plakativ, es gibt eine Meinung, die dann auch verbreitet wird, die haben Recht gebrochen und deswegen haben die keine Rechte mehr. Also quasi, das geschieht ihnen schon Recht. Wie werdet ihr damit konfrontiert oder spielt das eine Rolle oder ist das, dass ihr sagt, na, die können wir sowieso nicht erreichen, wir versuchen andere damit zu erreichen. Wie erfolgt diese Bewusstseinsarbeit in diesem Bereich?
Die Bewusstseinsarbeit ist tatsächlich eine schwierige. Wir gelten vielfach einfach als linke Schlepperorganisation. Das ist etwas, das wir laufend zu hören bekommen. Damit müssen wir leben, damit leben wir auch. Wir leben generell mit vielen Anfeindungen ganz gut. Aber ja, jeder Mensch ist frei und gleich an Rechten und Würde geboren und das ist für uns der wesentliche Grundsatz. Und auch ein illegaler Migrant, eine illegale Migrantin, selbst wenn diese Person nicht das Recht hat, hier zu bleiben und rückgeführt wird, das ist etwas, wogegen wir uns jetzt nicht verschließen, wenn jemand tatsächlich das Recht auf Asyl nicht zugesprochen bekommt und tatsächlich irgendwann rückgeführt werden müsste. Trotzdem hat dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, hat menschlich behandelt zu werden, hat nicht eingesperrt zu werden, nicht gefoltert zu werden. Also Schubhaft ist zum Beispiel ein Thema, das ist für uns schwierig, das sehen wir natürlich kritisch, da fordern wir laufend Verbesserungen, also auch hier in Österreich, nicht nur international. Also ja, wir werden da natürlich auch viel angefeindet dafür.
Ich wollte da gleich anschließen, weil ich erstens mal das, was du gesagt hast, Joros, unglaublich wichtig finde, aber auch die Frage tatsächlich, weil ein bisschen kommt mir vor, und dahin geht ja auch der Übertitel der heutigen Sendung, ne, das eine ist die Fakten, sage ich mal, der Asylfakt, aber das andere ist auch die politische Aufladung dessen. Worüber reden wir eigentlich? Jetzt habe ich schon gesagt, der größte Teil der Migration, nicht nur nach Europa, sondern überhaupt in den globalen Norden, findet regulär statt. Das ist vor allem Arbeitsmigration, Familienmigration. Insgesamt muss man sagen, Migration ist allgemein gar nicht so ein großes Thema, wie wir tun. 3,6% der Weltbevölkerung sind sind Migrantinnen und Migranten. Ne? Wenn Sie die Zeitungen, vor allem die Boulevardblätter aufschlagen, glauben Sie, weiß nicht, 2/3 der Welt sind Migrantinnen und Migranten. Ne? Und von diesen 3,6% sind in etwa 10% Personen, die wir der irregulären, vor allem der Fluchtmigration zuordnen würden. Also da sind wir bei, je nachdem, ein bisschen fluktuierend, 0,1 bis 0,3% der Weltbevölkerung. Ja? Natürlich ist das in absoluten Zahlen immer noch nicht wenig, das ist sehr richtig. Ja, wir dürfen aber nicht vergessen, ein großer Teil sind Binnengeflüchtete, die wir eigentlich nicht unter Migration zählen, weil da geht es um die Grenzüberschreitung. Und vor allem aber bedeutet das, dass es so ein bisschen eine Schieflage gibt, zwischen dem, was eigentlich das große Thema, reguläre Formen der Migration, das wäre das große Thema, wovon ja vor allem auch der globale Norden und konkret Europa stark profitiert. Aber der Fokus liegt sehr stark auf diesem verhältnismäßig kleinen Anteil der irregulär Ankommenden, möchte ich sagen, die ja, wie du jetzt sehr richtig gesagt hast, Jora, im Rückblick dann zu einem großen Teil retrospektiv legalisiert werden, nicht in dem Schutz zuerkannt wird. Und vor allem aber ist es so, bei denen, die irregulär aufhältig sind, oder ich sage jetzt bewusst diesen Begriff illegal Aufhältige, das sind ja nicht vordergründig vor allem ehemalige Asylwerbende, die einen negativen Bescheid erhalten haben und die rückgeführt werden müssten, sondern das sind sogenannte Visa-Overstayers. Das heißt Personen, die legal mit einem gültigen Visum, sehr, sehr häufig ist es ein Touristenvisum für einige Monate oder Wochen, eingereist sind, deren Visum ist abgelaufen und die haben dem aber nicht Folge geleistet und sind dementsprechend wieder abgereist. Ja? Und das sind mitnichten eben die Gruppe der abgelehnten Asylwerber. Also hier sieht man auch ein gewisses Missverhältnis. Und gleichzeitig muss man sagen, ich erwähne das deshalb, weil gerade ein großes Projekt zu der Frage läuft, wie viele illegal aufhältige Migrantinnen und Migranten gibt es in Europa. Das läuft an der Uni Krems derzeit. Wir haben eigentlich keine verlässlichen Zahlen. Manchmal werden sehr, sehr hohe Zahlen genannt, wo eigentlich keiner genau nachvollziehen kann, worauf basieren diese Schätzungen genau. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wiederum meine ich, dieses Problem wird vor allem im politmedialen Diskurs häufig auch größer gemacht, hochgejubelt, als es denn tatsächlich ist. Und gleichzeitig blenden wir die sehr, sehr produktive Seite, nämlich auch die produktive Seite mancher irregulär aufhältiger Menschen aus. Ja? Und das ist vor allem auch in Europa ein Thema. Ganz, ganz besonders ist es in den Vereinigten Staaten ein Thema, wo ja Personen, die keinen gültigen Aufenthaltsstatus sind, ich meine, wenn man die alle über Nacht, ich sage jetzt bewusst, remigrieren würde, wie manche wollen, würde die gesamte Volkswirtschaft der USA zusammenbrechen, weil die tatsächlich auch wirtschaftlich das System dort stützen. Ja? Und das ist schon ein Thema, das bei alledem, glaube ich, manchmal ausgeblendet wird und vielleicht auch bewusst sehr stark ausgeblendet.
Aber diese, vielen Dank auch für die Zahlen, was ich immer ganz wichtig finde, auch um das einzuordnen, aber wie kommt man dann dazu? Also für mich gibt es also kognitive Dissonanz dann irgendwo, weil ich habe gerade noch nachgeschaut, wer es gesagt hat. Es war der Wolfgang Sobotka, der vor kurzem gesagt hat, unsere größte Geißel ist die illegale Migration. Also wie? Also
der ÖVP vielleicht.
Ja, aber oder anders gefragt. Ich meine, wir kennen das ja aus anderen Bereichen. Ich sage jetzt mal Kampf dem Terrorismus, eine Floskel, die wir auch immer wieder hören. Kampf der illegalen Migration oder der irregulären Migration. Wann kann dieser Kampf überhaupt gewonnen werden oder macht es wie diese Omnipräsenz des Themas, wie erklärt sich das? Also wirklich, wir versuchen es zu verstehen.
Also der Kampf kann, glaube ich, nicht insgesamt gewonnen werden. Da, glaube ich, sind sich alle an sich eh einig. Aber ich glaube, man könnte die Verhältnisse anders lagern, indem man legale, sichere Fluchtrouten ermöglichen würde. Ich glaube, diese Form der unsicheren Fluchtwege über das Mittelmeer, über den Westbalkan, der Pushbacks, der Toten, das könnte man tatsächlich reduzieren, indem man ergänzend, nicht quasi stattdessen, aber ergänzend legale Fluchtwege anbietet. Resettlement, humanitäre Visa, das berühmte Botschaftsasyl, das es vor Jahrzehnten in Österreich gab oder in Österreich an österreichischen Botschaften gab. Also man könnte, es ist aktuell eben so ein Missverhältnis, finde ich, da. Es gibt de facto keine legale Möglichkeit, keine wirklich sichere Möglichkeit in Österreich, um Asyl anzusuchen. Und dadurch werden eben alle in diese Irregularität auch getrieben.
Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wir müssen auch schauen, wie es reguläre Fluchtwege geben kann. Aber gleich an das anknüpfend, zu welchem Ausmaß müssen wir vielleicht mit diesem Spannungsfeld trotzdem auch leben? Denn, also wir reden zum Beispiel von regulären Fluchtwegen, aber jetzt in meiner Vorstellung oder aus meinen Arbeitserfahrungen heraus, also Asyl ist, geht ja meistens ein Erlebnis voraus, das jetzt nicht geplant ist, ja. Also das ist ja oft eine Gewalterfahrung, eine Erfahrung, dass eben mich oder die Person zwingt, den Herkunftsort zu verlassen. Inwiefern ist es nicht auch vielleicht eine gewisse Illusion, dass man sagt, wir wollen geordnete Fluchtwege haben. Kann man das überhaupt? Also ist Asyl nicht per se eigentlich was Chaotisches und müssen wir nicht auch ein bisschen mit dem leben? Oder?
Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Diskussion viel mehr, wie soll ich sagen, vielleicht sogar maßgeschneiderte Lösungen brauchen. Was meine ich damit? Ja? Wir haben es natürlich global gesehen mit ganz unterschiedlichen Konfliktsituationen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Herkunftsländern zu tun, sowohl von Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die sehr wohl Möglichkeiten zur legalen Einreise haben, als auch von Menschen, die von Zwangsmigration betroffen sind. Und um das Beispiel Ukraine daherzunehmen, das wird eben in dem Fall gebraucht, da möchte ich schon sagen, dieser Weg, ich sage jetzt bewusst Weg als ganz neutrale Überformulierung, ja, Weg oder diese Mobilität, die sich gezeigt hat von, ich sage mal, Kiew bis nach Wien, das war auch Chaos Deluxe, ja, also Frage nicht, nur weil die Möglichkeit bestand einer legalen Einreise, weil ja schon vor der Aktivierung der Massenzustromrichtlinie Ukrainer einfach visafrei in die EU einreisen konnten. Das war dennoch, würde ich jetzt sagen, mit Blick auf das, was du skizziert hast, Lukas, eigentlich irregulär, weil Chaos, absolute Ausnahmesituation und so weiter. Aber natürlich war das noch einmal verglichen mit dem, was beispielsweise eine Familie aus Hausnummer Damaskus auf sich nehmen muss, um bis nach Wien zu kommen. Insofern sicherer, weil es eben die Möglichkeit des legalen Grenzübertritts gab. Ja. Und ich glaube, für gewisse solche Situationen, wo sich abzeichnet, da kommt eine größere Bewegung, die sich auftut, ob das jetzt Binnenmigration ist oder dann natürlich in weiterer Folge auch grenzüberschreitend, da, glaube ich, sind ergänzend zum jetzigen System Kontingentlösungen schon sinnvoll, nicht? Also da sind wir gleich bei der Frage, wie du gesagt hast, Jora, auch sehr richtig, Resettlement-Programme und so weiter, die wir im viel zu kleinen Stil haben. Ich glaube aber, dass es immer einen gewissen Anteil der ZwangsmigrantInnen geben wird, die irregulär nach Europa kommen müssen, sage ich. Ein gutes Beispiel, ihr wisst das besser als ich tatsächlich, wir haben einen gewissen Anstieg von türkischen Asylwerbenden gesehen in den letzten Monaten. Jetzt wird man mit Blick auf die Türkei grosso modo nicht sagen, da schaffe ich ein riesiges Kontingent für hunderttausende Leute in der jetzigen Situation. Das steht irgendwie nicht dafür, da haben wir keinen aktuellen, weiß nicht, Angriffskrieg oder anderes. Aber es muss für einzelne Verfolgte, für Oppositionelle, für Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, weil sie an Hochschulen Dinge lehren, die vielleicht nicht der Regierung angenehm sind und so weiter. Wir kennen die Fälle, die Einzelfälle sind, Individualprüfung des Asyls, für die muss es auch die Möglichkeit geben, irregulär zu kommen. Und das trifft jetzt nicht nur auf die Türkei zu, auch auf andere Fälle natürlich. Ich glaube, wenn, dann würde ich es auch komplementär sehen, ergänzend. Aber natürlich dahinter steht auch, glaube ich, wenn wir sehr viel über geordnete Flucht sprechen, ein bisschen die Gefahr zu meinen, gut in dem Moment, wo wir es sicher machen, nicht über ein Visum, das ausgestellt wird, über die Möglichkeit des Botschaftsasyl, es ist halt weiterhin Flucht. Es ist weiterhin eine unglaublich einschneidende Erfahrung in der Biografie jedes und jeder Einzelnen. Und da schwingt, glaube ich, schon ein bisschen diese Gefahr mit, dass das dann übertüncht wird, als wäre das eh so leicht. Und das sage ich deshalb, weil dann sind wir sehr schnell auch bei der Frage der Integration. Und da fehlt mir gerade auch jetzt, wo wir viel diskutieren, ja, warum geht das denn so schleppend mit der Erwerbsaufnahme der Ukrainerinnen, wenn die eh so gut gebildet sind und so weiter. Ja, die Leute sind von einem Krieg geflüchtet. Die Leute hatten kleine Kinder mit, die Bomben fallen gesehen haben und so weiter. Vielleicht ist da erstens mal die Top-Priorität nicht Erwerbsaufnahme A und B, vielleicht gibt es da halt Themen, die zuerst behandelt werden müssen. Und ich finde, das muss man auch Geflüchteten zustehen. Und vor allem, das muss ein Aufnahmeland auch sich selber zugestehen, diese Art der Differenzierung zu leisten. Dass Flucht, egal wie sie stattfindet, sicher oder unsicherer, trotzdem etwas anderes ist, als wenn ich jetzt beschließe, geplant und mit langer Vorlaufzeit, ich wandere jetzt nach, weiß nicht, Dänemark aus. Also das ist ein blödes Beispiel bei EU, aber ich wandere nach Ruanda, wandere ich aus, ne? Um zu schauen, wie dort die Lage so ist zurzeit.
Darf ich nur kurz ergänzen? Ich war jetzt nämlich wirklich dankbar auch für das Türkei-Beispiel, weil das eins ist, dass wir jetzt Amnesty intern gerade diskutieren, weil ja die Türkei eigentlich als sicherer Herkunftsstaat gilt und wir jetzt in den letzten Jahren das absolut nicht bestätigen können. Also es braucht zum Beispiel gerade bei Personen, die aus der Türkei kommen und um Asyl ansuchen, braucht es wirklich diese Einzelfallprüfungen, nicht nur bei der kurdischen Bevölkerung, auch sonst. Also wir haben Länder, die so in der allgemeinen Wahrnehmung, aber ich habe teilweise das Gefühl, auch in Ministerien und bei Leuten, die sich auskennen sollten, nach wie vor als relativ sicher gelten. Ägypten ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo es immer heißt, naja, die Quote ist unter 20%, da braucht es eigentlich keine wirkliche Einzelfallprüfung. Aber auch dort gibt es Menschen, die wirklich politisch verfolgt sind, die das auch nachweisen können. Und das ist mir, es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das nicht vergessen. Also es ist, geht nicht nur um Syrien, Afghanistan und Iran. Auch Länder wie Bangladesch, Ägypten und die Türkei können Länder sein, wo Menschen tatsächlich berechtigt Asyl also bekommen dürfen.
Das bringt mich auch zu der Frage eben mit der Zeitgemäßheit. Es wird ja immer gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention ist nicht mehr so zeitgemäß. Und was entgegnet ihr da jetzt Menschen, wenn man sagt, die Illegalen, die quasi über die Grenze kommen und das war ja ursprünglich nicht so gedacht und in der konkreten politischen Arbeit, oder ist das ein Thema? Ist das das, was bei euch auch Thema?
Ja, es ist ein Thema. Herr Kickl bringt es ja auch immer wieder auf in seinen Interviews. Ich glaube, was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ja ergänzt wurde, 1967 um ein Protokoll. Und dieses Argument, das oft von der FPÖ kommt, dass die Genfer Flüchtlingskonvention ja ursprünglich nur für europäische Flüchtlinge galt und auch der Anwendungsbereich eigentlich ein sehr eng gefasster war, das gilt ja schon lange nicht mehr. Also das müsste man vielleicht auch einmal öffentlich sagen oder gerade den Herrn Kickl dann auch korrigieren, wenn er das in Interviews immer wieder bringt. Also ich halte die Genfer Flüchtlingskonvention natürlich weiterhin für zeitgemäß. Wir haben sowieso innerhalb der EU dieses gemeinsame europäische Asylsystem, wo es ja aktuell einen Konsens der Härte sogar gibt. Und wir werden dann sehen, aber ich nehme an, vor den EU-Wahlen wird das dann auch abgesegnet. Das heißt, es werden voraussichtlich Grenzverfahren kommen, eben für diese Gruppe der Personen, wo das voraussichtliche Asyl bei unter 20% liegt. Das heißt, es geht sowieso in die Richtung, politisch die Genfer Flüchtlingskonvention und Nachfolgeabkommen aufzuweichen. Aber ich finde, an dem Grunddokument müssen wir festhalten.
Ja, man könnte natürlich das, was der Herr Kickl sagt, genau auch umkehren. Und das versuche ich dann auch immer wieder so in meiner Betrachtungsweise, weil das ja eigentlich verdeutlicht die Tatsache, dass ursprünglich der Anwendungsbereich nur für europäische Flüchtlinge galt. Ja, wer waren die Nutznießer? Wer hat es denn gebraucht, sozusagen die Genfer Flüchtlingskonvention? Und wer gibt uns all along, auch auf die nächsten 50, 100 Jahre betrachtet, die Sicherheit, dass sich nicht wieder umkehren wird, nicht? Also ich will jetzt gar nicht das Thema Klimaflucht anschneiden und so weiter. Aber ich glaube, da kann man eigentlich auch die genau gegenteilige Ableitung treffen. Und ich habe einmal im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit meinem Kollegen, dem Christoph Reinbrecht, der macht Stadt- und Regionalforschung sehr stark mit Blick auf Migration, die Diskussion gehabt, dass es nicht von ungefähr kam und dass das ganz wesentlich ist für den Charakter der Genfer Flüchtlingskonvention, dass sie verfasst und konzipiert wurde von verwundeten, versehrten Männern, hat er gesagt. Weniger Frauen damals, ja. Aber verwundete, versehrte Männer, die diese eigene Verwundung, die eigene Verletzung auf allen Seiten, möchte ich sagen, jetzt gar nicht so zu ordnen, für sich tatsächlich nicht genommen haben, um sich abzuhärten und verhärten, sondern gesagt haben, das, was passiert ist in beiden Weltkriegen, darf und soll nicht mehr passieren, beziehungsweise wir schaffen Regulatorien, den kleinsten gemeinsamen Nenner, muss man auch sagen, um sicherzustellen, dass Menschen nicht vor verschlossenen Toren stehen. Und es gibt ja leider einige ganz, ganz grausame Episoden, möchte ich sagen, von Flüchtlingsschiffen. Das Flüchtlingsschiff St. Louis beispielsweise, das bereits von Europa abgelegt hat, über den Atlantik bis zu den Vereinigten Staaten gekommen ist, nach Kuba auch und so weiter, mehrfach an mehreren Häfen versucht hat anzulegen. Das wurde ihm nicht gestattet. Es wurde zurückgeschickt nach Europa und das hat man dann nachzeichnen können, dass der Großteil der tatsächlich der Insassen dieser Passagiere, die sind dann in Niederlanden und anderen Ländern untergekommen, auch untergetaucht, aber einige wenige tatsächlich haben dann den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Ja, das waren jüdische Flüchtlinge. Ja, und genau das soll und darf sich nicht mehr wiederholen. Und darum geht es der Genfer Flüchtlingskonvention. Jeder darf diesen Antrag auf Schutz stellen und jeder muss individuell gehört werden. Und ich befürchte leider auch, dass wir in der politmedialen Diskussion genau diese Wurzeln der Genfer Flüchtlingskonvention außer Augen verlieren und dass ein bisschen so gegen sie tatsächlich gerichtet wird. Gerade jetzt wäre es aber besonders wichtig, auf eine Aktualisierung zu pochen, weil wir ja sehen, wie fragil auch dieser vermeintliche Friede selbst in Europa ist und wie schnell sich auch die geopolitische Situation ändern kann.
Ich möchte da vielleicht jetzt aus meiner Sicht jetzt weniger Frage, sondern einfach nur Ergänzung dazu stellen, weil der Aspekt, der mir bei der Genfer Flüchtlingskonvention immer so ein bisschen zu kurz kommt, das ist, also wenn man sich nämlich die vorbereitenden Arbeiten zu diesem Dokument anschaut, was ich tatsächlich einmal gemacht habe, wie ich nach Argumenten gesucht habe, das ist wirklich sehr beeindruckend, dass man, also da steckt wahnsinnig viel Hirnschmalz drinnen und eben, wie du sagst, also aus das sind geronnene Erfahrungen eigentlich, die man da herauslesen kann und die gerade in der heutigen Zeit leichtfertig über Bord zu werfen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Aber ein Aspekt, der mir zu kurz kommt immer, ist, es wird immer dieser humanitäre Aspekt betont. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Vertrag, der von fast 150 Staaten der Welt verabschiedet und ratifiziert worden ist. Und wer glaubt, dass jetzt 150 Staaten der Welt rein selbstlos gehandelt haben, rein aus humanitären Aspekten heraus. Also dieser ordnungs- und sicherheitspolitische Aspekt auch dieses Abkommens, nämlich, dass man sehr viele Menschen in Europa damals eben gehabt hat, auch ohne Rechte und ohne Pflichten. Das war, also das hat eine ordnungspolitische Funktion gehabt und das, glaube ich, darf man auch nicht und außer Acht lassen, was das bedeuten würde, wenn wir Menschen eben auch rechtlos machen würden, die dann in Österreich oder in anderen Ländern der Europäischen Union quasi hier herum vagabundieren müssen, weil sie quasi von einem Land zum nächsten geschickt werden. Also was das auch sicherheitspolitisch bedeuten würde. Das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, auch bei politischen Parteien, die dieses Thema einfach scheuen. Aber jetzt frage ich eben auch noch, kann man dieses Thema, so wie es verhandelt wird, also ich sage mal, es ist ein Spiel bergauf, ja, gegen dieses Thema irreguläre Migration, illegale Migration, kann man dieses Thema irgendwie politisch gewinnen? Oder ist es so, wie es in der Wahrnehmung ist, die es spielen, wollen davon profitieren und die anderen lassen das Thema eher weg, weil man kann nicht gewinnen. Ist das so?
Gute Frage. Also ich glaube, in einem Wahlkampf kann man tatsächlich nicht viel damit gewinnen. Also uns wird zum Beispiel auch regelmäßig davon abgeraten, das vor einem Wahlkampf zu thematisieren als Menschenrechtsorganisation, einfach aus taktischen Gründen. Wir machen es trotzdem, weil wir es wichtig finden. Sehr viel gewinnen kann man damit nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass so wie sich das aktuell abzeichnet, ich habe vorhin erwähnt, es wird dieses gemeinsame europäische Asylsystem steht wirklich vor einer fundamentalen Änderung. Aktuell finden Verhandlungen statt auf einer technischen Ebene mit den EU-Parlamentariern. Voraussichtlich wird das alles abgesegnet bis vor den EU-Wahlen. Das wird dann 2 Jahre später in Kraft treten, also 2026. Und das wird schon sehr viel ändern, wenn das so kommt. Es wird sehr viel bürokratischer werden. Es werden Verfahren stattfinden an der Grenze. Also und da, glaube ich, muss man politisch schon dranbleiben in den nächsten 2 Jahren. Man muss das vielleicht nicht öffentlich medial machen, aber hinter den Kulissen schon schauen, dass man zumindest einige Verbesserungen vielleicht wieder hineinbringt in dieses sehr, sehr schwierige Paket, das da jetzt beschlossen werden soll, also wo sogar Familien mit Kleinkindern an den Grenzen inhaftiert werden sollen. Sie nennen es nicht Haft, sie sagen, naja, man kann ja wieder in den Drittstaat zurückgehen, aber in Wirklichkeit ist es eine Haft. Also ja, man muss da schon dranbleiben. Medial kann man es, glaube ich, im Moment nicht gewinnen.
Ich finde, der absolute Widerspruch dahinter ist ja, dass wir es, wenn wir uns nur die Realität von Migration in Österreich anschauen, haben wir es ja im Grunde gewonnen. Also ich meine, das muss ich jetzt auch ganz offen so sagen, wir sind ja eine Migrationsgesellschaft, wir haben mehr als 25% der Bevölkerung, die sogenannten Migrationshintergrund haben, in Wien natürlich noch einmal viel, viel mehr, und im Grunde gehören wir weiterhin zu einem der wohlhabendsten Länder weltweit, nicht trotz Migration, sondern ich würde sagen wegen Migration nach Österreich und konkret nach Wien. Das alles wird ja komplett ausgeblendet. Ich meine, dass auch der Großteil der humanitären Zuwanderung, um noch einen anderen Begriff zu verwenden, schon so abgelaufen ist, dass wir eine nicht so niedrige Schutzquote haben, vor allem wenn wir alle Instanzen dazu rechnen, dass es einen doch trotz der Pandemiejahre erheblichen Anteil jener Menschen gibt, die 2015, 16 gekommen sind, die mittlerweile Arbeit gefunden haben. Vor allem, dass wir in den ganz wesentlichen Bereichen, die während der Pandemie als systemerhaltend definiert wurden, nicht, also Bauwesen, Abwasser, Müllabfuhr und dieses Ganze, dass wir da einen ganz erheblichen Anteil haben von Menschen mit vor allem Fluchthintergrund. Also es würde alles zusammenbrechen. Auf der Ebene haben wir es ja gewonnen, könnte man jetzt ganz provokant sagen. Aber kommunikativ verfängt es natürlich nicht, im Gegenteil. Also kommunikativ, glaube ich, sind wir dort, wo das, was Ruth Wodak bezeichnet als Politik der Angst und was braucht es, um Angst zu machen und Angst aufrechtzuerhalten, das ist auch diese Drohkulisse, die ich eben aufbaue, wenn man sagt, was hat er genau gesagt, das ist die Geißel der illegalen Migration. Ne? Und das ist einfach ein so konstantes Bild. Ich komme wieder zurück zu diesen Interviews, die ich vor kurzem geführt habe, mit ganz jungen Grundwehrdienern. Das sage ich deshalb, weil die waren 17, 18 Jahre alt, die waren jetzt noch nicht irgendwie so komplett in der Thematik drinnen. Und die haben mir gesagt, ja, ich meine, was soll ich machen? Ich hatte riesige Angst, bevor ich zum Grenzeinsatz kam, hat mir einer gesagt, ein Studierender von mir. Ja, riesige Angst. Ich glaube, da kommen die Horden von Männern, so muskulöse, hat er gesagt, darf man das sagen, arabisch ausschauende, haben wir gedacht, was tue ich dort? Ich hab zwar Bufen, aber ich kann nicht schießen. Also ganz, ganz. Und dann kommen da, hat er gesagt, so arme Hascherl, die Burschen waren jünger wie wir, die waren durchnässt. Einer war bei minus 5 Grad mit Crocs unterwegs. Wir haben debattiert, dürfen wir in unser Zelt zum Heizstrahler hinsetzen, weil eigentlich war das verboten, aber war uns auch schon wurscht. Also der war eigentlich schockiert, dass diese Drohkulisse, die auch er mitgenommen hatte aus den Boulevardmedien und so weiter, sich überhaupt nicht realisiert hat, und die Realität an dieser Grenze war im Gegenteil, er hat dann den Eindruck gehabt, wir bieten Schutz und wir bieten Aufnahme, weil endlich ist da jemand, der sie nicht zurückprügelt wie vielleicht in Ungarn, sondern ich kann zumindest dafür sorgen, dass der einen warmen Tee kriegt und dann als nächstes in warme, trockene Kleidung gepackt wird. Ja. Und das bei mir hat das schon sehr verfangen tatsächlich, an das erinnere ich mich oft zurück an dieses Gespräch, weil ich mir gedacht habe, das sind diese konkreten Auswirkungen, das war ein gebildeter junger Mann, ja, der war nicht irgendwie jetzt absolut in irgendwelchen Verschwörungstheorien verfangen, aber selbst bei dem hat das so gewirkt, diese Politik der Angst, dass seine Vorstellung war, er wird da überrannt, wortwörtlich von diesen bösen, wie gesagt hat, arabisch ausschauenden Männern, die ihm Böses antun. Und dann war das so, ja, ein Geflüchteter, der in seinem Alter war, wo er den Eindruck hatte, er konnte Schutz geben und Hilfe leisten.
Vielen Dank für dieses sehr anschauliche Beispiel. Du hast zuerst erwähnt eben, dass es ja auch sehr wenig Evidenz gibt jetzt zu dem, also du hast die Oversteher angesprochen. Aber gibt es so Zahlen, dass man jetzt sagt, so viele Personen, also wir reden ja immer nur über die illegale, irreguläre Migration, aber wie viele Menschen betrifft das? Kann man das sagen jetzt in Österreich? Also wir haben 9 Millionen Einwohner, kann man das irgendwie beziffern?
Es ist verpönt, eine Zahl zu nennen in der Migrationsforschung, weil die Quellen so schlecht sind. Ich darf keine sagen, aber ich darf etwas, ich möchte noch einmal wirklich mit Nachdruck, weil mir schon wichtig ist, auch diese Forschungsebene. Ich habe das in einem so Halbsatz gesagt, ein Projekt an der Uni Krems, das ist der Alfred Krahler, der dort ein europaweites, auch mit viel, viel Forschungsgeld finanziertes Projekt, ich würde sagen wegweisendes Projekt durchführt. Ich erwähne das deshalb, über mehrere Jahre läuft, dass viele Unis im europäischen Umfeld sind beteiligt, weil es diese Ressourcen und diese Kollaboration braucht, um zum Schluss auf irgendeine Zahl zu kommen. Also das verdeutlicht nur, wie schwierig das ist tatsächlich. Ich möchte die Schätzungen, die jetzt herumschwirren, gar nicht erwähnen, weil die einfach nicht tauglich sind zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden dann eine Annäherung haben, die sich besser dafür eignet. Aber was vielleicht auch eine gute Annäherung ist, ist ja, und das weißt du besser, Lukas, als ich, die, wenn man uns die Rückführungsstatistik ansieht, wo ja auch vermeintlich die Headlines, die dann dazu veröffentlicht werden, nahelegen, das sind alles rückgeführte, abgelehnte Asylwerber. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil all dieser, sondern da haben wir ja wieder Menschen, die zum Beispiel in europäische Länder rückgeführt werden, auch weil sie Straftaten oder Ähnliches begangen haben. Was aber jetzt vielleicht dann irgendwann, und ich glaube, das ist auch eine Problematik bei diesem, wie kommunizieren wir anders, vielleicht kommt das ja eh irgendwo in diesem Zeitungsartikel dann vor. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, die Medien versagen, nur vielleicht liest man gar nicht so weit und es klickt halt auch nicht so gut. Also es ist nicht nur die Politik, es ist nicht nur die Medien, es ist nicht nur eine vermeintlich desinteressierte Öffentlichkeit, was ich gar nicht glaube. Aber natürlich in der Summe ist es immer, immer schwieriger, auch, wie ich sage, ressourcenorientiert über das Thema zu sprechen, weil diese Defizite so offenlegen und weil eben diese Politik der Angst, ich komme noch einmal drauf zurück, die verfängt so ungemein, wird leider auch, das wissen wir selber auch sehr gut, von Menschen, die meinen, glaube aus der Tiefe ihres Herzens eh meinen, eine gute Lösung anzubieten, wird aber zuerst häufig auch die Drohkulisse bedient, nicht? Weil warum brauche ich dann die Lösung überhaupt? Ich muss den Leuten ja mal verdeutlichen, wo das Problem liegt. Und auch das ist sehr schwierig. Ich habe es tatsächlich selbst auch immer wieder bei Medienanfragen, leider ist es immer eine Reaktion, nicht? Weißt, da ist ja wieder im Mittelmeer jemand gestorben, wir haben wieder Asylantragszahlen. Da gab es eine wilde Schlepperverfolgungsfahrt im Burgenland. Können Sie uns das einordnen? Und da überlegt man schon, was tut man in dem Moment, wenn man das einordnet, wenn man dann noch einmal Content liefert, um wieder das Thema aufrechtzuerhalten, nicht? Also wieder eine Themenkonjunktur zu befeuern. Ich finde, das ist keine leichte Abwägungsfrage.
Ich weiß, die Frage war ein bisschen gemein, weil mir ist es ja bekannt, dass die Zahlen, aber ich wollte es nur deswegen, weil wir reden über ein Thema und wir haben keine Evidenz. Ja, also es ist für das, wie groß das Thema ist, ist es trotzdem eigentlich sehr verwunderlich, dass wir es nicht einmal seriös annäherungsweise irgendwie nennen können, ja. Also, das ist, also, wie gesagt, es gibt schon Näherungswerte mit gewissen Ansätzen, aber ich finde trotzdem für das Ausmaß, also, dass zum Beispiel der Nationalratspräsident hergeht und sagt, das ist die größte Geißel und er kann jetzt nicht einmal sagen, wie viele Leute es betrifft, ist einfach, drückt schon dieses Auseinanderdriften zwischen dem realen Phänomen und dem Diskurs aus, glaube ich.
Darf ich da nur ergänzen, eben zum Thema Drohkulisse aufbauen und Realität und Fantasie, Steyr-Eck, was wir jetzt gerade über Weihnachten hatten. Das Thema, also uns begleitet ja als Amnesty das Thema unbegleitete geflüchtete Minderjährige schon jetzt seit einigen Jahren. Wir haben jetzt aktuell auch eine Kampagne dazu laufen. Und da hat man das so schön gesehen, dass eine Geschichte, die an sich nicht sehr groß war, unglaublich aufgebauscht wurde, von allen auch gleich geglaubt wurde, von Medien, von der Politik, von Usern und Userinnen in sozialen Netzwerken und da eben diese Drohkulisse, diese Feindbilder total schnell aufgebaut wurden und das Ganze wirklich auch ein bisschen explodiert ist, bevor dann Leute wie du, Gott sei Dank, gleich ein bisschen dagegen gesteuert haben. Aber ja, so wird jetzt permanent gearbeitet, habe ich das Gefühl, jetzt natürlich umso mehr, weil eine Wahl ansteht und deswegen, weil ich eingangs gemeint habe, dass uns permanent davon abgeraten wird, zu dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen und offensiv zu arbeiten, aber ich finde, man muss da wirklich dagegen halten.
Wir reden sehr viel über illegale Migration, aber wenn wir über die Betroffenen selbst reden, die eben quasi auch diesen Weg, also wir haben es zuerst kurz angesprochen, dass da oft sehr lange Fluchtwege dahinter stehen. Wenn man über Menschenrechtsverletzungen spricht, ja, das sind wahrscheinlich auch sehr viele derartige Themen, die diese Menschen betreffen. Kann man über den Fluchtweg selbst sprechen? Ist das ein Thema in eurer Arbeit?
Ja, also wir haben jetzt Interviews geführt, eben gerade bei diesem UMF-Thema, mit den unbegleiteten, geflüchteten Minderjährigen. Ich muss dazu sagen, ist relativ schwierig. Also wir können Interviews erst führen, wenn die Leute bereits volljährig sind und bereit sind, mit uns zu reden. Und wir haben einige gefunden und die haben uns zum Beispiel von sehr, sehr schweren Menschenrechtsverletzungen auf ihrem Fluchtweg in die Europäische Union nach Österreich erzählt. Eine junge Iranerin zum Beispiel, die fast 2 Jahre auf der Flucht war, aus dem Iran nach Österreich. Also die hat uns wirklich ganz furchtbare Dinge erzählt. Da passiert also nicht nur die Pushbacks an sich, sondern auch wirklich körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, unglaublich viel sexuelle Gewalt auf dem Weg daher. Und das ist etwas, das da ist die völlige Straflosigkeit dahinter. Das wird nie geahndet, niemand weiß, wer die Täter sind. Wenn man weiß, kann man nicht gegen sie vorgehen. Niemand will gegen sie vorgehen. Zum Teil sind es Leute, die in Connex mit Frontex stehen. Also wir hören da wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten.
Also ich möchte diesbezüglich auch ganz kurz erwähnen, auch einer unserer Kooperationspartner, das ist die SOS Balkanroute, die haben jetzt gerade in Bosnien einen Friedhof quasi eingeweiht, weiß nicht, wie sagt man, einen Friedhof präsentiert auch der Öffentlichkeit, was ich sehr, also ganz ein wichtiges Projekt da finde, weil es aufzeigt, wie viele Menschen da gestorben sind, auch auf dem Weg, die einfach sehr viel quasi erlitten haben müssen und dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Ich finde das ganz ein wichtiges, also jetzt aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus zu sehen. Also es ist angesprochen worden, wir leben in einer der wohlhabendsten Länder der Welt. Es wird immer gesagt, wir haben die höchste Pro-Kopf-Flüchtlingsanzahl. Wir sind in den letzten Jahren, glaube ich, dennoch nicht ganz zusammengebrochen. Also jetzt euphemistisch gesagt, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu sehen, auch dem Ganzen ein Gesicht zu geben, ja.
Es gibt einen Kollegen aus der Anthropologie, den US-Amerikaner Jason Delon heißt der, und der bezeichnet das, was wir dann nach sozusagen dem Grenztod sehen, wenn ein Geflüchteter auf dem Weg nach Europa zu Tode kommt, ob das jetzt wirklich durch Grenzgewalt ist oder einfach auch durch die widrigen Umstände, weil er trinkt und so weiter, der bezeichnet das als postmortale Gewalt, eine sozusagen zweite Ebene, weil die Personen sehr, sehr häufig unidentifiziert bleiben, weil ihre Angehörigen nicht verständigt werden können, ja, weil die Person kein Gesicht und keine Geschichte bekommt. Es gibt sehr viele lobenswerte, immer mehr zivilgesellschaftliche Initiativen, die versuchen, gegen dieses Vergessen und Verschwinden anzugehen. Es entstehen immer mehr solche Friedhöfe der Namenlosen, auch auf Lesbos gibt es solche, auf unterschiedlichen griechischen Inseln, jetzt entlang der Balkanroute ganz wichtig. Es gibt auch mit Blick auf die US-mexikanische Grenze tatsächlich, da gibt es viele Projekte dazu, aber natürlich ist das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, von vielen weiß man gar nicht, dass die Menschen zu Tode gekommen sind. Nicht nur, dass man körperliche Überreste vorfindet, die schwierig zu identifizieren wären, sondern gar nicht. Nichts bleibt von der Person übrig. Und das ist unglaublich schwierig tatsächlich. Und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, nicht nur, um es jetzt provokant zu formulieren, dass der Urlaub an der Ägäis bedeutet, in einem Massengrab zu baden, sondern auch, dass ganz Europa gesäumt ist von einem Gürtel der Gewalt und auch von einem Gürtel von Grenztoten. Und dass wir immer noch tatsächlich in diese Zahl einzahlen. Das ist die harte Realität. Ich glaube, mit immer mehr Kraftanstrengung ist es mittlerweile verbunden, das auszublenden. Und vielfach scheint mir auch dieses Wegdrängen des Fokuses, ja, was bedeutet das denn für uns, was macht dann das mit uns, wenn alle irregulär kommen, wenn unsere Sozialsysteme überlaufen werden und so weiter, ist auch schon ein bisschen dieses Wegschauen von dort. Weil das natürlich, und ich glaube, da muss man jetzt gar nicht auf eine moralische Ebene gehen, rein ökonomisch kann man nachrechnen, dass das europäische Verantwortung ist, weil unser aller Steuergeld erhält diese Grenzinfrastruktur aufrecht, finanziert die griechische Küstenwache mit, beispielsweise die Pushbacks begeht und so weiter und so fort. Also unmittelbar zeigt sich da aus meiner Sicht eine ganz klare Verantwortung.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die von uns besprochenen Aspekte haben jetzt einige, ja, wir haben eine gewisse Annäherung an das Thema, glaube ich, geschafft. Vielen Dank. Auch an alle Gäste und an die Zuhörerinnen unseres Podcasts. Wir müssen an unsere Zuhörerinnen auch denken. Es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich dieses Thema anzusehen, wirklich von was da passiert. Es ist ein schwieriges Thema. Es wird gesellschaftlich verhandelt, aber es ist notwendig, dass wir es gesellschaftlich verhandeln, das Thema. Und in dem Sinn bedanke ich mich jetzt einmal sehr herzlich dafür, dass wir das Thema so meiner Meinung nach wahnsinnig interessant aufgearbeitet haben. Und in einer weiteren Folge übergebe ich jetzt an den Thomas, der jetzt noch weitere Fragen einsammeln wird.
Ja, vielen Dank, Lukas. Da ist schon eine Hand hochgegangen. Darf ich bitte um Kürze bitten und wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, Rolf Nagel, ich betreue auch eine Flüchtlingsfamilie aus Somalia. Ich hätte eine Frage zu diesem zuerst Recht, ein Geflüchteter muss zuerst Recht brechen, und um dann Asyl zu bekommen. Und zwar, wenn jetzt ein Geflüchteter meinetwegen bis Ungarn gekommen ist, warum muss der erst Recht brechen, also meinetwegen durch die March schwimmen oder ich weiß nicht wie, warum, um Asyl anzusuchen, warum kann der nicht einfach an die österreichische Grenze gehen zu der Grenzkontrolle und dort um Asyl ansuchen? Was passiert da, wenn er das macht?
Dankeschön.
Darf man ein paar Fragen vielleicht sammeln?
Ein paar?
Ja, gut. Ganz noch. Oder Anmerkungen?
Ich komme daher, sonst sehe ich nichts.
Also ich steige da vielleicht gerade ein. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man, in Österreich ist die Rechtslage ja so, dass man bei Asyl beantragen kann bei jedem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes. Also man muss nicht durch die Marsch schwimmen und da quasi unentdeckt bleiben, sondern ja, man kann zur Grenze gehen und dort Asyl beantragen. Aber ich denke, was da dahinter steckt, ist ja sehr oft, also Österreich ist ja sehr oft nicht Zielland, sondern das ist ja, was sehr oft durch die hohen Asylantragszahlen suggeriert wird. Österreich ist de facto Dublin-Außengrenze, weil Ungarn einfach ein rechtswidriges System hat, das bestätigt worden ist, vielfach durch den Europäischen Gerichtshof. Und jetzt ist das Problem, dass man einmal zur österreichischen Grenze kommen muss. Und ich glaube, was schon ganz wichtig ist, ist einmal die Perspektive der Betroffenen. Die Betroffenen kennen sich zwar oft sehr gut aus, aber gleichzeitig ist es schon sehr schwierig, weil hier oft Fluchtbewegungen in der Nacht stattfinden, dass man weiß, wo ist man denn jetzt eigentlich genau. Also das darf man sich, glaube ich, nicht so vorstellen, dass wir sagen, wir schauen auf Google Maps und schauen, wo die Person da gerade ist. Also die sind da, also ich vor allem bei Menschen, die 2015, 2016 über die Balkanroute auch gekommen sind, hier war oft nicht klar, quasi, wo sind denn die Menschen, in welchem Land sind sie denn gerade? Und da muss man schon sagen, vor allem bei Ungarn ist momentan das Problem, dass wir hier einfach ein Pushback-System par excellence haben, wo wir hier auch österreichische Polizisten haben, die dort patrouillieren, die Leute aus dem Zug rausfangen und schwupps sind sie schon wieder in Serbien. Das heißt, hier sind Geflüchtete darauf angewiesen, versteckt in der Nacht zu fliehen, damit sie nicht entdeckt werden, weil hier ungeahndet Menschenrechtsverletzungen passieren, weil die Leute zurückgepusht werden und deswegen es dann halt auch dazu kommt, dass eben hier Flüsse durchschwommen werden müssen und einfach sehr oft, und dann komme ich schon zum Schluss, sehr oft ist halt auch das Problem, dass es nicht das große Vertrauen gegenüber Organen der öffentlichen Sicherheit gibt, weil die Menschen aus Ländern kommen, teilweise Verfolgungshandlungen durch Polizisten erfahren haben. Und deswegen ist es schon so, dass einfach das Vertrauen musst du erst einmal haben, dass du zu einem Grenzpolizisten gehst und sagst, ich möchte jetzt Asyl. Also da gibt's vielfach Gründe, warum das so passiert, wie es passiert. Und wenn das dann nur Minderjährige sind, ja, also wir hatten einen Fall, und jetzt den muss ich schon noch erzählen, der Somali war das, 16 Jahre, der in Bad Radkersburg am Sonntag in der Früh um 5 Uhr nach einer Polizeistation gerufen hat. Ja? Und die haben dann die Polizei gerufen und die Polizei hat ihn eingepackt und hat ihn nach Slowenien gebracht. Ja? Also das war ein Pushback. Das haben wir bis zum Verwaltungsgerichtshof gebracht und es war ein rechtswidriger Pushback. Aber nur so, ich will das jetzt nicht jedem Polizisten unterstellen, und es hat nachher auch einen Erlass des Innenministeriums gegeben, die Polizisten hier sensibilisiert, wie denn hier ein Asylantrag zu stellen ist. Und das ist eigentlich relativ bemerkenswert, weil da steht auch drinnen, dass Menschen nicht explizit Asyl sagen müssen, sondern es geht auch darum, ob hier konkludent es zu verstehen ist, und wenn ein 16-jähriger Somali um 5 Uhr in der Früh in Bad Radkersburg nach der Polizei ruft, na, was will er denn? Ja, also dann sollte man halt auch dann den Hausverstand einschalten. Aber eben wie gesagt, das ist der Grund, warum, oder es gibt vielfach Gründe, warum hier vielleicht Aktionen gesetzt werden, die jetzt nicht für jeden so nachvollziehbar sind.
Also ich bin Lehrkraft am Hammerling-Gymnasium in Linz und habe eben einen Vortrag von SOS Balkanroute bei uns in der Schule organisiert und habe jetzt in den Tagen davor eben meine Schulklassen schon vorbereitet thematisch. Und ja, viele Kinder fragen mich dann, warum kommen die Flüchtlinge nicht mit dem Flugzeug? Das wäre doch viel sicherer. Und ich habe dann ja nicht rechtsgelehrt geantwortet, weil ich vermute, dass die Fluglinien Strafe bezahlen müssen, wenn sie jemanden ins Land bringen, der dann nicht hier bleiben darf. Und das wissen die Fluggesellschaften ja nicht, wen sie da mitnehmen, wenn sie einfach irgendjemandem praktisch einen Platz zusichern im Flugzeug. War das korrekt oder? Ja, genau.
Ich finde es ja so spannend, dass das gar nicht mehr so leicht ist, den Schülerinnen zu vermitteln. Warum ist das so? Ja. Weil wir in Schengen leben und weil für viele die Realität ist, für viele Menschen im globalen Norden, absolute Mobilität zu genießen, nicht? Also für uns eins, ich sage jetzt wieder bewusst so binär gedacht, ja, sind ja viele Grenzen auf der Welt gar nicht mehr spürbar, weil sie so leicht zu passieren sind. Entweder man braucht gar kein Visum oder man kann relativ leicht ein Visum erhalten. Ich glaube, mit einem österreichischen Pass kann man in 190 Länder der Welt visafrei einreisen. Da gibt's ja dieses Global Passport Ranking. Mit einem syrischen Pass kann man 3 Länder oder irgendwie so ohne Visum einreisen, ja, nicht? Und genau das verdeutlicht aber dieses Privileg, dessen wir uns alle gar nicht mehr bewusst sind, nämlich das Privileg der sicheren Mobilität, der legalisierten Mobilität und auch der relativ bequemen Mobilität.
Ja, also okay, genau das ist Gott sei Dank, dann habe ich richtig.
Darf ich vielleicht noch ergänzen? Vielleicht könnten Sie den Schülern und Schülerinnen sagen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin als Flüchtling tatsächlich mit dem Flugzeug eingereist.
Ja, ich kenne auch Leute.
Genau, also.
Das ist ein Bruchteil.
Es gibt, das gab es mal in Österreich, solche humanitären Aufnahmeprogramme, Resettlement-Programme. Ich hoffe, das wird es irgendwann wieder geben.
Ja.
Wird natürlich immer nur für eine Handvoll Leute gut sein. Also es ist natürlich eine sehr geringe Zahl. Aber das ist tatsächlich auch möglich, wenn ein Land die Bereitschaft dazu hat.
Ja, genau. Und das mit den Resettlement-Programmen wollte ich nochmal fragen, wie das dann konkret durchgeführt werden könnte. Also, weil in Afghanistan wird jetzt vermutlich kein direkter Flug nach Österreich organisierbar sein, einfach aus ja infrastrukturellen Gründen schon heraus. Aber ist es dann möglich, dass die Leute im Iran oder in Pakistan oder dergleichen eben dann ins Flugzeug einsteigen dürfen? Ich meine, das stelle ich mir auch schwierig bis unschaffbar vor in der Realität, ja.
Ja. Also in der Praxis läuft Resettlement heutzutage so, dass man das mit UNHCR, mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gemeinsam macht. Die haben dann tatsächlich auch sowas wie Auffanglager, aber nicht in der Form, wie sie an der EU-Außengrenze irgendwann existieren sollen, sondern einfach Stationen, wo die Menschen registriert werden, wo eine Art Vorabprüfung durchgeführt wird bezüglich politischer Verfolgung, religiöser Verfolgung etc. Und dann werden die Leute verteilt über ganz Europa, über die Welt. Also Kanada ist zum Beispiel auch ein Land, das sehr viele Resettlement-Plätze jährlich zur Verfügung stellt. Deutschland ist gut dabei, Schweden ist gut dabei. Und da hat es, also um ein Beispiel aus Österreich, auf Österreich bezogen zu nennen, vor etwa 30 Jahren hat es ein Resettlement-Programm gegeben. Da hatte UNHCR an der irakisch-iranischen Grenze eines dieser Auffanglager. Da kamen dann die Leute aus dem Iran direkt über die Grenze, wurden dort von UNHCR in Empfang genommen und dann weitervermittelt in europäische Staaten, unter anderem nach Österreich. Ich bin allerdings nicht mit so einer Form Resettlement gekommen, sondern bei mir, das war was ganz Exotisches, das war ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Innenministeriums. Sogar das gab es mal in Österreich. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das war wirklich vom Innenministerium selbst, wurden Leute, also Menschen, die aus dem Iran sind, politisch verfolgt, wurden nach Österreich vermittelt über eine NGO, die in Österreich, so ähnlich wie die Asylkoordination heute, damals tätig war in den 80ern.
Okay, ja, gut zu wissen, das merke ich mir gleich, habe ich schon im Hinterkopf. Dankeschön.
Gibt es noch Fragen? Bitte.
Ich möchte gerne nachfragen, was mit den unbegleiteten Minderjährigen Geflüchteten passiert. Da hat es diese Fluchtweisen-Kampagne gegeben. Und ich finde das extrem beunruhigend. Man hört immer Zahlen 900.000. Der Falter schreibt dann die Burschen, die keiner haben will. Und tatsächlich, wenn man sich denkt, die werden jetzt dort verwahrt, bis sie volljährig sind, damit sie keine Familienzusammenführung mehr machen können. Welche Strategien gibt's da? Gibt's da irgendwelche Ansätze von Seiten der Regierung? Das Bildungssystem hört man immer sowieso schon so überlastet. Wie geht's diesen jungen Burschen, Kindern?
Also ich sage gleich, es ist bei der Asylkoordination haben wir Expertinnen für diesen Bereich. Ich behandle es nebenbei, aber ich kann, glaube ich, zu diesem Thema soweit schon noch Auskunft geben. Also grundsätzlich ist es eine der größten Problemstellen, weil es einfach niemand ist zuständig für diese Kinder und das ist ein Ressourcenproblem und ein Willensproblem. Also grundsätzlich ist es so, dass hier, wenn man jetzt ein Kind hat, dann ist es eigentlich Common Sense, dass es irgendjemand geben sollte, der die Obsorge für diese Kinder hat. Das betrifft alle Kinder in Österreich, außer eben die jetzt länger aufhältig sind. Davon sind eben die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ausgenommen. Sehr oft, weil sie sehr lange in den Bundesgrundversorgungseinrichtungen bleiben und dann eben nicht von den Ländern übernommen werden, weil wir zu wenig Ressourcen in den Ländern haben, zu wenig Plätze in den Ländern haben und dann bleiben sie in den Bundesgrundversorgungseinrichtungen und dort erklärten sich die Kinder- und Jugendhilfen, die eigentlich zuständig wären für die Obsorge, erklären sich für nicht zuständig. Warum? Das versucht gerade ein Bündnis gemeinsam für Kinderrechte, wo wir auch dabei sind, zu bekämpfen, indem Obsorgeanträge gestellt werden. Das Problem ist, wenn die Obsorgeanträge an einem gewissen Gericht dann liegen gelassen werden, dann muss man da wieder nachkämpfen. Also es ist ein sehr großer bürokratischer Widerstand, das Problem zu lösen. Das natürlich auch mit einem Ressourcenproblem zu tun hat, weil die Kinder- und Jugendhilfen teilweise einfach wirklich mehr Personal brauchen würden. Nur, dass in unserer Republik Geld für Flüchtlinge mehr ausgeben werden, das nur dazu in einem Wahljahr, ist halt relativ schwierig, eben weil es als, wie man heute auch gesagt, also als Spielberg auf wahrgenommen wird und man quasi da nichts gewinnen kann und halt manche Parteien eine Problembewirtschaftung betreiben. Grundsätzlich wäre es im Regierungsprogramm der derzeitigen Regierung drinnen, dass hier die Obsorge übertragen wird, dass jemand zuständig ist für diese Kinder und Jugendlichen und auch Pflichten hat, wenn eben die Versorgung unzureichend ist. Nur solange wir keine Zuständigkeit haben, wird es halt auch schwierig, dass man hier irgendwelche Pflichten quasi geltend macht. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe ein gewisses Verständnis für Kinder- und Jugendhilfen sogar, weil eben die Ressourcen, die sie haben, nicht genug sind. Politisch gesehen, wir bleiben auf jeden Fall bei dem Thema dran. Also bei uns ist es vor allem die Lisa Wolfsäcker, die bei dem Thema unsere Expertin ist. Aber eben, wir haben auch das Bündnis gemeinsam für Kinderrechte. Für den UNHCR ist das ganz ein wichtiges Thema. Aber natürlich genauso wie in diesem Bereich ist es eine Frage des politischen Willens.
Gut, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage?
Weil ich habe eine Frage.
Ich habe auch eine Frage. Das darf ich mal. Und zwar, wir haben jetzt viel gehört über, es ist so schwierig und irgendwie ein bisschen frustrierend, man soll Menschenrechte nicht erwähnen vor Wahlen und überhaupt. Glaubt ihr, dass die Empörung, sage ich mal so, über die Remigrations, über das Treffen, das Remigrationstreffen in Potsdam, ob das hilft für unsere Sache, ob das jetzt die Leute aufweckt, auch hier in Österreich. Also in Deutschland gibt es viele Demonstrationen und das ist eine menschenrechtliche Sache, da geht es eigentlich um unser Thema. Könnte das überschwappen positiverweise, dass die Leute hier sagen, ja, das ist eigentlich wahr, da müssen wir was machen, weil wie weit sind wir gekommen oder wie tief sind wir gesunken? Was glaubt ihr?
Also ich hoffe sehr, dass es zumindest ein wenig überschwappt. In Deutschland, also ich war sehr beeindruckt von den Großdemonstrationen der vergangenen Tage. Nächste Woche, nächsten Freitag soll ja auch in Wien was stattfinden. Wir als Amnesty sind da übrigens auch dabei. Wir werden auch noch mobilisieren. Ja, also ich hoffe sehr und ich muss sagen, als Staatsbürgerin mit Migrationshintergrund würde ich ja zum Beispiel in diese Gruppe der zu Remigrierenden fallen. Also ich bin da, glaube ich, nicht ganz auf Linie, wie es sich die AfD in Deutschland zum Beispiel vorstellt. Und das, also für mich war das schon überraschend, dass das auch so wirklich ausgesprochen wird und dass diese Gedankengänge schon so weit gehen, dass man sich wirklich trifft, um zu überlegen, wie man eigentlich auch eigene Staatsbürger mittlerweile vertreibt anhand von ethnischen, rassischen, religiösen Kriterien. Also ich hoffe sehr, dass sich da auch in Österreich ein bisschen was tut.
Dankeschön. Georg Bürstmeier, Asylsprecher der Grünen und Abgeordneter zum Nationalrat, zu dieser jetzt aufgeworfenen Frage, ob es in Österreich eine ähnliche Reaktion geben könnte, gibt es, und die stammen nicht von mir, sondern von gescheiteren Leuten, die Beobachtung, dass die Situation in Österreich eine deutlich andere ist. Die AfD ist eine radikal rechte, in Teilen rechtsradikale und faschistoide Partei, die, und in Deutschland hat es noch strengere Voraussetzungen als in Österreich, teils unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Und bis auf wenige Einzelfälle, wo es gemeinsame Abstimmungen gegeben hat, gibt es zur AfD politisch in Deutschland eine sogenannte Brandmauer. Das heißt, keine Koalitionen vor allen Dingen. Die Situation mit der Schwesterpartei der AfD in Österreich, nämlich der FPÖ, ist eine gänzlich andere. Die existiert seit Jahrzehnten, hat sich spätestens seit den 1990er Jahren schrittweise radikalisiert. Sie war aber in Wahrheit in ihren Ursprüngen schon ein Auffangbecken von Altnazis und später auch vielen rechtsextremen Gedankengut nicht abgeneigten Menschen. Und sie wurde, wie Friedmann mal so schön gesagt hat, schon vor langer Zeit gekoschert. Das heißt, spätestens mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ im Kabinett Schüssel 1 in den Nullerjahren gehört es zur politischen Normalität, Koalitionen mit der FPÖ einzugehen, vorzugsweise durch die ÖVP. Im Burgenland hatten wir eine Zeit lang auch eine SPÖ-FPÖ-Koalition und die dortige FPÖ ist auch nicht weniger rechts oder weiß Gott wie viel demokratischer als in den restlichen Bundesländern. Das ist der große Unterschied. Der zweite Unterschied liegt in der jahrzehntelang uns allen, also da spreche ich jetzt vor allen Dingen von meiner Generation, eingepflanzten These von Österreich als dem ersten Opfer. Wir haben einen ganz anderen Umgang mit unserer Geschichte als die Deutschen. Und das alles macht es möglich, dass in Österreich innenpolitisch völlig ignoriert wird, dass im Gegensatz zur Spitze der AfD, die von diesem Potsdamer Treffen ja versucht, sich zu distanzieren oder zurückzurudern, in Österreich wir einen Parteichef Kickl haben und seinen Generalsekretär Hafenecker, die den Herrn Sellner, der diese wahnwitzigen Thesen in Potsdam vorgetragen und referiert hat, auch noch verteidigen. Das ist eigentlich ein ziemliches Rufzeichen oder sollte eigentlich ein Gamechanger sein, ist aber in Österreich medial komplett abgesoffen. Ich hoffe trotzdem, dass, correct me if I'm wrong, ich glaube, das ist diesen Freitag, viele Menschen zum österreichischen Parlament kommen, um klarzumachen, dass sie für Demokratie stehen und sich von derart wahnwitzigen rechtsextremen Ideen abgrenzen. Aber wie gesagt, die Situation in Österreich ist eine deutlich andere.
Also Mutmacher hören sich ein bisschen anders an, Herr Abgeordneter, muss ich Ihnen sagen. Gut, dass wir auf der Bühne Optimistinnen sitzen haben.
Ja, also ich glaube, also dieses ganze Feld haben wir abgesteckt, nicht zu Ende diskutiert, aber ich glaube schon, dass auch wenn es nicht viel zu gewinnen gibt vielleicht in der mit diesem Thema, muss man glaube ich schon sagen, wir können es Wir müssen es auf jeden Fall angehen. Wir müssen uns trotzdem drüber reden. Oder es ist wichtig, darüber zu reden. Und ich glaube trotzdem, um auch einen Ausblick zu geben, ohne jetzt Asyl und Migration, reguläre Migration vermischen zu wollen. Aber ich glaube, wir haben grundsätzlich historisch gesehen eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass wir tatsächlich zu einem Lösung in diesem Thema auch kommen, also konstruktiv, denn Europa ist ein alternder Kontinent. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Zugang zu Migration, weil ohne dem können wir gar nicht existieren. Und deswegen glaube ich, um jetzt eine Prise Zuversicht vielleicht auch mitgeben zu wollen, ich denke, dass das Thema natürlich instrumentalisiert wird, aber ich glaube, dass man hier vor allem durch, ja, gewisse Management-Lösungen hier sicherlich Sachen abfangen können und der Diskurs muss geführt werden, denn wir brauchen Zuwanderung. Zuwanderung ist, ob wir wollen oder nicht. Es geht schon darum, wie wir damit umgehen. Ich möchte diese Runde somit beschließen. Ich glaube, wir bleiben alle, sind noch ansprechbar, wenn nachher noch wer mit uns reden will. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, also vielen Dank fürs Kommen an alle, vor allem ans Podium, ans Hochgerätige. Der Podcast ist alle zwei Wochen. Detto der von der Judith und Amnesty ist sowieso immer interessant zu lesen. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit diesem oder einem anderen Thema. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt.